Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode des Kita-Podcasts. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin, Fort- und Weiterbildnerin, Autorin in dem Bereich der bedürfnisorientierten Pädagogik, aber auch der achtsamen Sprache, der biografischen Selbstreflexion und der bedürfnisorientierten Eingewöhnung. Das sind so meine Hauptschwerpunkte und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, der Frühling kommt. Ich würde sagen, meine Energie ist zurück nach einer doch größeren Krise, die ich erlebt habe. Durch vielfältigste Themen habe ich jetzt das Gefühl, wieder ein bisschen meine Kraft zurückgewonnen zu haben. Und wir starten heute mit einer kleinen Reihe in diesem Podcast zu herausforderndem Verhalten bzw. Neurodivergenz. Und bevor ich meine Gästin dafür vorstelle, möchte ich einmal natürlich unsere Kurse in der BU-Akademie wieder für euch mitteilen. Einmal gibt es den Grundlagenworkshop Kuscheln, Fühlen, Doktorspiele am 1. April mit Daniela Faller. Dann gibt es die Frage feste Tagesstrukturen auf dem Prüfstand. Wie können wir die BOP praktisch anwenden und Tagesstrukturen dabei reflektieren? Der Unterschied zwischen Konsequenz und Strafe, Kinder liebevoll führen am 5. April. Dann gibt es einen Vertiefungsworkshop. Als pädagogische Fachkraft habe ich alle Kinder im Blick, auch mein Inneres. Da geht es um das innere Kind und biografische Selbstreflexion mit Sarah Lüngen am 14. April. Und dann gibt es eine Workshop-Reihe für die gewaltfreie Kommunikation. Ja, schaut einfach wie immer auf unserer Webseite vorbei, www.bo-pädagogik.de. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Aber jetzt zum Thema und zur Gästin der heutigen Folge. Es geht um die Einführung in die Neurodivergenz. Sind Kinder herausgefordert, herausfordernd oder werden sie einfach nur missverstanden? Ja, hier soll nochmal das Thema Neurodivergenz besprochen werden und eingeführt werden mit der wundervollen Dr. Andrea Touris, die heute zu Gast ist. Sie forscht und lehrt seit 2015 an der Justus-Liebig-Universität in Gießen am Institut für Kindheits- und Schulpädagogik und leitet dort den Masterstudiengang inklusive Pädagogik und Elementarbildung. Zuvor hatte sie eine Gastprofessur an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und war als wissenschaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut in München tätig. Sie beschäftigt sich mit kindlicher Entwicklung und der Qualität von Kindertageseinrichtungen. Und an der Uni Gießen hat sie Anfang 2024 die Arbeitsgruppe Neurodiversität, Neurodivergenz und neuroaffirmative Kindheitspädagogik gegründet. Und das sind ja alles ganz schön komplexe Wörter, die hier beschrieben sind. Auf die werden wir auf jeden Fall in dieser Folge eingehen. Und wir starten mit eben den Grundlagen der Neurodivergenz hier in dieser Podcast-Folge. Und es werden weitere Folgen dann über Neurodivergenz im Speziellen folgen, zum Beispiel zum Thema Autismus. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und beim Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt ganz viele Impulse mitnehmen. Hallo, liebe Andrea, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Ja, sag mal, gibt's eigentlich schwierige Kinder?
Ja, eine Frage, die, wie du dir vorstellen kannst, mir gerade sehr oft gestellt wird, auch die letzten Jahre schon oft gestellt wurde, weil ich mich ja so intensiv mit dem Thema beschäftige und jetzt auch dieses Buch entstanden ist. Und ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Verhaltensweisen von Kindern, die viele Erwachsene und vielleicht auch andere Kinder so ganz ad hoc und unreflektiert als schwierig oder vielleicht sogar auch als nervtötend wahrnehmen und auch beschreiben würden. Und wenn man eben mit solchen Verhaltensweisen, die man dann so wahrnimmt, weil wir werden ja heute auch viel über Wahrnehmung sprechen, häufig oder gar täglich konfrontiert ist, dann kann einem das schon auch total verzweifeln lassen. Und dann helfen so schöne kindheitspädagogische Floskeln und Äußerungen, wie wir sie in vielen Büchern, Programmen und Bildungsplänen haben, wie die Kleinstforscher, die Genies oder die Kompetenzbestien, also diese wunderbaren Beschreibungen von Kindern, halt häufig auch nicht so gut weiter.
Ja, also es ist, also ich erlebe es zumindest so in der Fortbildungswelt schon so, dass wirklich das ein hauptsächliches Thema ist, was so gerade so nachgefragt ist, ne? Also immer wieder geht es um diesen Satz, die Kinder werden schwieriger, die Kinder werden herausfordernder, ne? Also das ist, höre ich zumindest ständig. Und das, ja, und da braucht es irgendwie eine Antwort drauf, ne? Und dazu hast du ja ein Buch herausgebracht, Das schwierige Kind. Und das macht so viel Sinn, weil so viele danach fragen, wie gehen wir denn mit Kindern um, die uns herausfordern und die manchmal gefühlt ja uns an unsere Grenzen bringen, ne? Sage ich jetzt mal. Und deshalb bin ich auch ganz stolz, dieses Buch, Teil dieses Buchs sein zu dürfen, das schwierige Kind, also herausforderndem Verhalten professionell begegnen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da einen neuen Blick auch drauf bekommen. Was hat dich denn jetzt dazu veranlasst, dieses Buch zu schreiben, neben dieser großen Nachfrage, die ich zumindest spüre?
Ja, also tatsächlich war es genau diese Nachfrage. Denn ich muss ehrlich sagen, mit keinem anderen Thema bin ich in den letzten Jahren mehr aus der Fachpraxis, also in der Zusammenarbeit mit Kitas, Trägers, Kommunen und auch von Studierenden konfrontiert worden. Also mit kindlichen Verhaltensweisen, die als besonders herausfordernd wahrnehmen. Und zweitens, das ist nämlich auch wichtig, bei denen sie nicht wissen, was sie da tun sollen, wie sie damit umgehen sollen. Also ich habe auch an der Uni regelmäßig eine Sprechstunde für den ganzen Fachbereich. Da kommen dann also nicht nur KindheitspädagogInnen, sondern da kommen auch die MusikpädagogInnen oder die KunstwissenschaftlerInnen. Und da hat sich eben auch wieder gezeigt, dass das ein Thema wirklich für ganz viele Studierende ist. Da kommen auch Eltern dann, die bei uns studieren. Und ich glaube, dass es eben hier auch wichtig ist, weil du sagst, wir hören auch immer aus der Fachpraxis verstärkter, das hat zugenommen. Ich erlebe häufig, dass auch so der Begriff, das Kind ist psychiatrisch auffällig, also dass das immer öfter verwendet wird in so Runden mit der Fachpraxis. Und ich glaube, hier müssen wir eben unterscheiden, und das tun wir auch gleich im ersten Beitrag des Buchs, was ist denn auffälliges Verhalten in dem Sinne, dass diagnostizierbar oder auch erfassbar ist durch Instrumente, weil da sehen wir, die Zahl hat nicht zugenommen. Ja, also die hat sogar nach so einem kurzen Pandemieaufstieg auch wieder abgenommen im Vergleich vor 10 Jahren. Ja, also das müssen wir quasi unterscheiden von Verhaltensweisen, die wir als Erwachsene erstmal wahrnehmen auf eine bestimmte Art und Weise. Und genau darauf zielt das Buch auch ab. Ja, deswegen steht hinter dem schwierigen Kind ja auch ein Fragezeichen. Und im Beitrag 1 erklärt Professor Dr. Klaus Fröhlich-Gild auch das auch sehr deutlich, dass es eben bei herausforderndem Verhalten um eine Wahrnehmung geht. Es braucht ein Kind, das ein gewisses Verhalten zeigt. Es braucht aber auch einen Erwachsenen, der sagt, puh, das ist aber anstrengend. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Und das ist eben ein Riesenthema und deswegen auch verständlich, dass wenn die Wahrnehmung zunimmt und auch die Handlungsunfähigkeit, dass es sich dann eben auch so anfühlt. Ja, das wird ein immer größeres Problem, obwohl tatsächliche psychische Erkrankungen so konstant bei 20% bleiben. Und wieso ich das Buch aber aufgemacht habe, ist, weil wir eben aus Studien auch wissen, zum Beispiel von Professorin Regina Remsberger-Kehm, dass Erwachsene, die eben da keine guten Konzepte haben, keine professionellen Konzepte haben, dass die besonders gefährdet sind, als Reaktion psychische oder körperliche Gewalt zu zeigen. Also diese Kinder zu beschämen, zu beschimpfen, zu bestrafen, vielleicht auch körperlich wegzuzerren oder was auch ein Riesenthema ist, nicht zu handeln, ja, unterlassene Hilfeleistungen, was Herr Professor Dr. Jörg Maywald eben in seinem Beitrag beschreibt. Ja, das ist auch eine Form von Gewaltschutz eben ist, Konzept zu haben, fachliche Strategien, damit ich A, andere Kinder schütze vor Kindern, die beispielsweise übergriffig sind und damit ich auch selber handlungsfähig bin und eben nicht in pädagogisches Fehlverhalten verfalle. Und also drittens kann man eben auch noch sagen, dass eben Klaus Fröhlich-Gildorf auch eine Studie gemacht hat, wo eben sich gezeigt hat, dass 80% der befragten Einrichtungen kein systematisches Konzept im Umgang mit herausforderndem Verhalten haben. Und das Buch ist für mich als Wissenschaftlerin letztendlich ein Stück Wissenschaftskommunikation. Also ich wollte all die professionellen Ansätze zusammentragen, die ja bereits existieren und im Umgang mit solchen kindlichen Verhaltensweisen funktionieren. Und dabei eben auch Themen aufgreifen, die teils sehr tabuisiert sind. Also beispielsweise Was tun wir denn als Einrichtung, wenn wir als pädagogische Fachkräfte gegenüber Kindern und ihren Familien Antipathien oder sogar starke Ablehnung empfinden? Und aber gleichzeitig auch klassische Herausforderungen des pädagogischen Alltags anzuschauen, die ich gerade auch schon genannt habe. Ja, wie schütze ich andere Kinder vor übergriffigem Verhalten? Wie moderiere ich Konflikte unter Kindern professionell, sodass sie eben nicht tagtäglich eskalieren? Wie gehe ich mit Kindern um, die sich täglich verweigern, nicht kooperieren, regelmäßig den Rahmen sprengen? Also wir reden hier schon von Verhaltensweisen, die nicht so mal auftauchen, sondern die halt wirklich konstant da sind und belasten. Und das Buch setzt an zwei Zielen an, um es abschließend zu sagen, die Strategien, die wir umsetzen in Einrichtungen, die müssen eben förderlich für die Entwicklung der Kinder sein, aber sie müssen gleichzeitig auch eben pädagogische Fachkräfte entlasten.
Ja, das ist ja das, was oft ausgedrückt wird. Ich bin überfordert eigentlich als Fachkraft, ne? Und das ist ja letztlich auch etwas, du sagtest, wenn wir etwas nicht verstehen, agieren wir häufig grenzverletzend, gewaltvoll, ne? Und das ist ja auch, wofür wir uns seit Jahren jetzt einsetzen, innerhalb der bedürfnisorientierten Pädagogik, dass man eben Verhalten besser verstehen kann und mit einem bestimmten Kindbild auf Kinder zugeht und mit einer bestimmten Haltung. Und da sind wir natürlich total glücklich, dass du da als grundlegende Haltung die BOP dort vertreten lässt in dem Buch. Da haben wir die Grundlagen zur bedürfnisorientierten Pädagogik beschrieben. Und im Buch gibt es ja noch viele weitere tolle Fachartikel.
Ja, wenn ich dazu gerade was sagen kann, wieso ich eure Arbeiten ja auch schon länger in Hochschullehrer einsetze. Was vielleicht vielen gar nicht bekannt ist, wenn wir als Wissenschaftlerin Studien machen und beispielsweise die sogenannte Interaktionsqualität messen, ja, also wie hoch ist die sogenannte Prozessqualität, heißt unter anderem, wie interagieren und kommunizieren die pädagogischen Fachkräfte mit den Kindern, dann schauen wir eben auf responsive Sensitivität, ja, also man kann auch umgangssprachlich sagen Feinfühligkeit. Und wenn ich mir diese konkreten Instrumente anschaue, mit denen wir da in die Praxis gehen, ich mit meinen Masterstudierenden beispielsweise, dann sind die sehr deckungsgleich eben zu eurem Ansatz in Bezug auf bedürfnisorientierte Pädagogik. Die sind vielleicht nicht deckungsgleich in Bezug auf irgendeinen anderen Ansatz, weil da gibt es ja auch in der Bubble viele Diskussionen und viele Lesarten. Aber weil das eben so passgenau war, ja, also dass wir als WissenschaftlerInnen genau sowas auch messen in Bezug auf die Aussage, arbeitet eine Einrichtung qualitätvoll oder nicht, fand ich das einfach eine wichtige Grundlage für das Buch. Und deswegen haben wir in dem Buch ja auch erstmal, bevor wir uns einzelne Phänomene an Verhalten anschauen, wie heikles Essverhalten oder Aggressivität, haben wir ja so 5 Grundlagenkapitel. Und da seid ihr eben auch dabei mit dieser bedürfnisorientierten Perspektive, weil um überhaupt in der Kindheitspädagogik qualitätvoll zu handeln, auch aus wissenschaftlicher Sicht, braucht es eben das, was du sagst. Wir müssen auf Kinder sensitiv reagieren, indem die ihre Bedürfnisse erkennen und dann auch auf diese professionell reagieren. Und das ist quasi so auch die Grundlage. Und deswegen seid ihr ja auch in diesem Grundlagenteil vertreten.
Genau, das ist ja immer das Anliegen, sozusagen eine Interaktion, eine Beziehung gestalten zu können, die eben qualitativ hochwertig ist und die letztlich zur Entwicklung der Kinder beiträgt. Und es gibt weitere 17 wundervolle Artikel von ganz vielen total geschätzten AutorInnen, wie Fröhlich Gildhoff, du sagtest es, Jörg Maywald, Regina Remsberger-Kehm, Dorothee Gutknecht, Nora Imlau, Inke Hummel, die und so weiter und Katrin und mir und dir und einfach sehr beeindruckend. Und im Buch werden nach diesen Grundlagenkapiteln Verhaltensweisen relativ provokant formuliert auch. Das ist ja auch schon der Titel, das schwierige Kind, ne, damit das vielleicht auch Menschen anspricht, die genau darüber so denken, wird dann eben geschrieben von das überdrehte Kind, das unkooperative Kind, das aggressive Kind, das theatralische Kind, das wilde Kind, das heikle Kind, das sprachlose Kind. Das beschreibt ja schon sehr viel, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, welche Verhaltensweisen sind es denn dann genau, die wir so wenig verstehen und die uns als Erwachsene eben genauso stark herausfordern und warum eigentlich?
Also zunächst vielleicht nochmal kurz zum provokanten Titel des Buchs und den Titeln der Beiträge, die ja auch sehr provozieren, wo wir ja mit diesen Defizitlabeln ganz bewusst arbeiten. Und ich habe das auch als Herausgeberin bewusst so ausgewählt, denn das sind wirklich die Beschreibungen, die als erstes in der Praxis aufkommen, so ganz unreflektiert, ja, wenn wir gestresst sind, wenn wir genervt sind. Und die auch dann dazu führen, dass ein Kind dann, bis dieses Verhalten häufig zeigt, dann in eine Schublade auch gesteckt wird. Ja. Und die Untertitel, also der Untertitel des Buchs und auch die Untertitel der Kapitel, die richten dann aber den Blick auf die herausgeforderten Erwachsenen und ihre Handlungsmöglichkeiten. Und damit zu spielen, finde ich eben ganz wichtig, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es fühlt sich erstmal so an, ja, weil wenn ich dann auch wirklich gestresst bin oder sowas, kann ja auch ganze Kita-Teams wirklich ins Burnout treiben, dann ist es wichtig, das erstmal zu benennen, aber mit einem Fragezeichen und dann zu schauen, okay, was können wir als Erwachsene jetzt tun? Und die Frage, welche Verhaltensweise uns Erwachsene besonders herausfordern, die ist auch sehr abhängig von der Wahrnehmung und den Erfahrungswerten von uns Erwachsenen oder auch den pädagogischen Fachkräften. Das hatte ich ja eben schon beschrieben, dass Klaus Fröhlich-Gilde auf diesen Begriff ja eben quasi sieht als, das Kind tut was und ich zeige als erwachsene Person eine Reaktion. Und in meiner Arbeit als Beraterin für pädagogische Einrichtungen und Träger, da sehe ich eben immer wieder das, was in einer Einrichtung aufgrund der großen Erfahrung und der passenden Konzepte professionell so begleitet wird, dass es gar nicht als herausfordernd wahrgenommen wird. Das sprengt eben in der anderen Einrichtung, die vielleicht nur 10 Minuten entfernt ist, total den Rahmen und treibt ganze Kita-Teams in die Verzweiflung. Und das heißt für mich eben auch, dass wenn pädagogische Fachkräfte und ganze Teams durch bestimmte kindliche Verhaltensweisen besonders herausgefordert sind, dann ist es eben häufig ein Zeichen dafür, dass es an spezifischen professionellen Konzepten für ein bestimmtes Phänomen fehlt, ja. Und das erste Kind, das dann so ein Verhalten in der Einrichtung in so einer besonders starken Qualität zeigt, das ist dann für mich wie so eine Art Rauchmelder, ja. Mhm. Also, dass ich sehe, da gibt's noch was an Arbeit zu tun in der Einrichtung. Also, das erste Kind, das in der Einrichtung kommt und kein Wort Deutsch spricht. Und solche Einrichtungen gibt es noch, ja. Das ist vielleicht für die Einrichtung wahnsinnig herausfordernd. Es gibt kein Konzept zur Förderung von Deutsch als Zweitsprache. Wir wissen ja, dass so eine Sprachbarriere dann wirklich auch erstens zu psychischen Auffälligkeiten führen kann und eben auch herausfordernden Verhalten. Und in einer anderen Einrichtung, die das schon seit 20 Jahren professionell machen, sich systematisch an Schulen lassen, ist das eben gar kein Problem. Wir haben aber schon auch versucht, in dem Buch so die Themen rauszugreifen, wo sehr, sehr viele Einrichtungen sagen, das sprengt den Rahmen. Und das können eben sogenannte externalisierende Verhaltensweisen sein, die Kinder, die wirklich sehr aggressiv sind, verbal sehr beleidigend oder aber auch körperlich sehr aggressiv, die ausrasten, die vielleicht auch so ganz unvorhersehbare Verhaltensweisen zeigen. Das können aber eben auch Kinder sein, die sehr internalisierende Verhaltensweisen zeigen, ja, also sehr lethargisch sind, sehr weggetreten oder vielleicht so sehr klammern. Wir haben jetzt auch gerade wieder über Instagram so einen Tombola-Aufruf gestartet und pädagogische Fachkräfte gefragt, was bewegt euch? Das waren beispielsweise auch Kinder, die so stark an einzelnen Fachkräften klammern, dass die gar nicht auf die Toilette gehen können. Mhm. Also das kann eben alles Mögliche sein. Und was aber, glaube ich, wichtig ist, ist, dass alles Verhaltensweisen sind, die fast jeden Tag oder jeden Tag auftreten, also die sehr präsent im pädagogischen Alltag sind. Mhm. Und wir haben da natürlich nicht alles abdecken können. Also da wird es sicherlich noch viele Themen geben. Aber es ging wirklich darum, auch durch diese Auswahl dieser ganz unterschiedlichen AutorInnen mal so ein Spektrum in einem Buch aufzuzeigen. Weil eben auch in dem Handlungskreislauf, den uns Herr Professor Fröhlich-Gilde auf dem ersten Beitrag vorstellt, klar wird, ich brauche eine gute Grundlage, um Ursachen zu erforschen. Und dazu brauche ich Wissen. Ja, also es gibt nicht die eine Strategie für alle Kinder. Und deswegen muss ich mich vielleicht, wenn ich ein besonders heikles Kind oder mehrere besonders heikle Kinder haben, die wirklich seit Wochen in der Einrichtung sind und einfach den ganzen Tag nichts essen, dann muss ich mich da nochmal genau mit beschäftigen, indem ich eben von Kariana Höhn die ersten zwei, drei Seiten lese, um überhaupt mal das Thema zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch so das Besondere an dem Buch, dass wir da so ganz unterschiedliche Perspektiven und Wissenshäppchen zusammenbringen.
Ja, das ist echt, glaube ich, sehr divers auch, warum Fachkräfte dann immer mit diesem einen Kind nicht gut umgehen können. Ich glaube, das ist total wichtig zu sagen, wahrscheinlich gibt es schon bestimmte Verhaltensweisen, die viele Fachkräfte herausfordern. Und gleichzeitig finde ich es echt wichtig, auch zu sagen, dass nicht jedes Kind jede Fachkraft vermutlich herausfordert. Meine Erfahrung ist, dass das auch ganz oft biografische Ursachen zum Beispiel hat, mit welchen Kindern ich gut kann und mit welchen nicht. Ja, also so dieses ein sensibles Kind, darauf reagiere ich vermutlich viel heftiger, wenn ich selber als sensibles Kind abgestempelt wurde. Vielleicht bin ich einfühlsamer, vielleicht bin ich aber auch schneller wütend, weil ich damit auch schon abgelehnt wurde. Ne? Ich glaube, das kann auch eine Ursache sein. Ne? Also so ein biografischer Anteil in uns und auch sehr unterschiedlich eben auf diese Kinder blicken.
Also, auf jeden Fall. Also das haben wir auch beispielsweise in dem Beitrag schwierige Eltern? Aufgegriffen, weil sich natürlich die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und was wir für richtig und wichtig halten, nicht nur auf Kinder bezieht und kindliches Verhalten, sondern natürlich auch auf Familien und Eltern. Und ich glaube, also ich lehre dazu eben auch viel an der Hochschule zur Zusammenarbeit mit Familien, bei uns im Bachelor, und da geht es wirklich auch immer darauf zu schauen, wie bin ich aufgewachsen und warum provoziert mich ein bestimmtes Verhalten von einem Kind oder auch vielleicht ein bestimmtes Erziehungsverhalten von Eltern. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, was ich für wichtig und richtig halte? Und pädagogische Fachkräfte sind ja Profis und müssen also gut unterscheiden können, was ist jetzt Geschmackssache, so nenne ich das mal, durch meine Biografie. Und wo ist eigentlich Elternverhalten oder auch Kindverhalten wirklich nicht gut für die kindliche Entwicklung, nicht mehr förderlich für die kindliche Entwicklung? Weil pädagogische Fachkräfte haben ja auf der anderen Seite auch den Auftrag, dann auch bewusst zu intervenieren. Da gibt es rechtliche Grundlagen. Jörg Malwart stellt das dar. Wenn wir den Verdacht haben, das ist nicht mehr gut fürs Kindeswohl, das ist kindeswohlgefährdend. Und da wollen wir eben auch Hilfen geben. Wie kann ich das unterscheiden? Ist das jetzt meine Biografie? Ja. Muss ich da noch mal genauer reflektieren? Oder sind wir schon im Bereich Kindeswohlgefährdung in Bezug auf, was ist in der Brotdose morgens? Trägt das Kind regelmäßig saubere Kleidung etc. pp. Und dieses Buch ist wirklich so eine Art Medizinschrank, so nennen wir das immer, weil es ein Nachschlagewerk ist. Ja, also was brauche ich jetzt? Ich muss es nicht von vorne bis hinten lesen, aber ich habe vielleicht eine kindliche Verhaltensweise oder ein Thema, eben dann auch mit Eltern. Da will ich gezielt vielleicht nachschauen. Vielleicht habe ich sogar schon Wissen dazu. Dann kann ich den ersten Teil des Beitrags überspringen. Dann schaue ich direkt rein auf die Seiten, wo wir konkrete Strategien empfehlen, oder schaue mir das Praxisbeispiel an. Und was ich aber ganz klar sagen kann, aus meiner Erfahrung heraus, dass die Erklärung, das Kind will nur Aufmerksamkeit oder das Kind ist schlecht erzogen und bekommt zu Hause keine Grenzen gesetzt, also es ist ein Erziehungsproblem, dass das meiner Erfahrung nach in der absoluten Mehrheit der Fälle nicht zutreffend ist. Dass das aber schnell eine Erklärung ist, wenn Fachwissen fehlt. Also wenn es noch kein Bewusstsein gibt, beispielsweise über Neurodivergenz, das ist ja auch einer meiner fachlichen Arbeitsschwerpunkte, und nicht erkannt wird, dass wir ein neurodivergentes Kind in der Einrichtung haben, das zum Beispiel ganz bestimmte sensorische Bedürfnisse hat, dann kann es in der Einrichtung schnell eskalieren. Und gleichzeitig höre ich dann besonders oft, das liegt aber eindeutig an dem, was zu Hause passiert.
Ja, ja. Ja, das erlebe ich auch oft, so dieses Übertragen von Verantwortung an Eltern, ne? Und diese Verantwortung für das Kind in dem Moment liegt ja in der Einrichtung selbst, ne? Und in meiner Verantwortung als Fachkraft. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, sozusagen in dem Moment so diese Balance zu schaffen zwischen sehen, wann ist es vielleicht Kindeswohlgefährdung und wann ist es auch, und das ist ja ein Hauptaugenmerk auch von diesem Buch, wann ist es auch wirklich eine Form von Neurodivergenz, also eine Form von besonderer Wahrnehmung des Gehirns und dadurch ein Ausdruck im Verhalten, der mich total herausfordert, den ich nicht verstehen kann, aber eben, dass nichts mit einem Kindeswohlgefährdung zu Hause oder einem Falscherziehen oder sowas zu tun hat. Ne? Das ist sozusagen ja dieses Spektrum. Vielleicht gehen wir darauf jetzt mal ein. Ich weiß, dass da so viele Begriffe diesbezüglich herumwabern und das manchmal gar nicht so einfach ist, sich da zurechtzufinden. Und da würde ich jetzt gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Es gibt ja den Begriff Neurodivergenz, Neurodivergent, Neurodiversität, neurotypisch, neuroaffirmativ. Was kannst du da ein bisschen für uns das sortieren?
Ja, sehr gerne, weil das sind ja auch gerade in Deutschland recht neue Begriffe. Die kommen immer mehr über die sozialen Medien und werden diskutiert in großen Medien, auch in der Presse. Wir finden immer mehr Beiträge und da fällt eben natürlich oft auch auf, dass Begriffe vermischt werden, dass es in Deutschland eine ganz besondere Diskussion gibt, die es international auch übrigens gar nicht gibt. Und ich finde es immer wichtig zu betonen, dass Neurodiversität eine Theorieperspektive ist. Oder wir sagen in der Wissenschaft auch ein Paradigma. Und also es ist ein Blick, wie ich mir etwas anschaue, wie ich mir Kinder anschaue, wie ich mir Familien anschaue. Und diese Theorieperspektive, die bezieht sich eben auf die Vielfalt von neuronalen Strukturen. Und mit Neuro sind eben nicht nur Verbindungen des Gehirns gemeint, ja, also die neuronalen Netzwerke, sondern alle Nervenverbindungen des ganzen Körpers. Wir werden später vielleicht auch noch genau drauf kommen. Also es geht auch sehr stark um das Nervensystem. Und Neurodiversität bezieht sich deswegen also nicht nur auf Denkprozesse, ja, oder vielleicht auch irgendwelche, du siehst mich jetzt hier Anführungszeichen machen, Lernschwierigkeiten, da sind wir dann ja immer so schnell, wir sind ja immer sofort in der Schule. Sondern es geht wirklich auch um die gesamte Wahrnehmung, Handlungs- und Denkweise, die anders ist. Anders nicht im Sinne von unnormal, also zumindest nicht aus dieser Theorieperspektive. Und deswegen gibt es wie immer in dem Diskurs um Inklusion so eine Differenzlinie. Es gibt eine Mehrheit, das sind die, die neurotypisch sind, da spricht man dann von der Neurotypik. Und es gibt die, die neurodivergent sind. Also die Neurodivergenz, das ist quasi die Minderheit. Ich sage auch gerne Neurominderheit. Und Individuen, deren Denkprozesse und aber auch ihre Wahrnehmung, ihre Handlungs- und Denkweisen aufgrund ihrer neurobiologischen Anlage, also so wie sie quasi ticken, anders ist und nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, die nennt man eben neurodivergent. Und die eben Wahrnehmungs- und Denkweisen und Handlungsweisen haben, die eben ganz typisch für die Mehrheitsgesellschaft sind, die nennen wir neurotypisch. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass es bei Neurodivergenz erstmal ganz neutral und ohne Bewertung darum geht, die divergieren. Ja, also die entsprechen nicht der gesellschaftlichen Norm. Das haben wir in anderen Bereichen auch. Ja, also in Deutschland ist es, die Mehrheit spricht leider zu Hause nur eine Sprache. Das heißt, Kinder, die mehrere Familiensprachen haben und zu Hause nicht Deutsch sprechen, die sind in Deutschland aktuell zumindest noch eine Minderheit. Und was oft verwechselt wird, ist, dass ein Individuum eben nicht neurodivers ist, weil neurodivers bezieht sich eben auf Neurodiversität und bezieht sich auf eine Gruppe. Ja? Das heißt, ich kann sogar mehrere neurodivergente Personen haben und die können natürlich divers sein, ja, in ihrer Veranlagung, in ihrer Wahrnehmung. Aber ein Individuum kann eben nicht neurodivers sein. Und es freut mich total, dass das wirklich teilweise, ich war in einem Drogeriemarkt, da war das auch auf dem Titel. Und deswegen freut es mich zum einen, dass die Themen aufgegriffen werden. Wir müssen aber genauso wie insgesamt im Diskurs um Inklusion immer so ein bisschen aufpassen, dass nicht Falschinformationen verbreitet wird und dass wir die Begriffe eben richtig verwenden. Und wichtig ist eben auch, es geht wirklich hier um neurobiologisch bedingte Unterschiede und nicht eben einfach nur um Verhaltensunterschiede, die dann eben beispielsweise auf Erziehungsverhalten zurückzuführen sind. Und das ist so, würde ich sagen, so der große Unterschied in dieser Diskussion. Und ja, und das ist, glaube ich, einfach wichtig, diese Begriffe klar zu haben, wenn wir dann eben auch in dem Bereich arbeiten oder diskutieren.
Mhm. Ja, und kannst du uns da jetzt so ein paar Formen nennen, die in diesem Bereich der Neurodivergenz fallen?
Genau, also dieser Theorieperspektive von Neurodiversität folgen, sprechen wir beispielsweise bei uns an der Uni Gießen in unserer Arbeitsgruppe von Neurotypen und auch nicht von Störungsbildern, weil wir eben ja pädagogisch, kindheitspädagogisch arbeiten und eben nicht den medizinischen Blick haben. Und neurodivergente Neurotypen, also Neurotypen, die quasi nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen, wo die Wahrnehmung dann eben und die Denkprozesse und die Handlungsweisen sich unterscheiden. Das ist eben beispielsweise ADHS, was ja gerade sehr stark diskutiert wird. Das ist aber auch Autismus. Es ist Hochbegabung ist auch eben ein neurodivergenter Neurotyp, aber eben auch sowas wie Epilepsie, Tourette oder Legasthenie. Und es gibt hier, das ist ganz wichtig zu sagen, aber auch innerhalb eines Neurotyps ein ganz großes Spektrum. Ja, nicht umsonst gibt es mittlerweile den viel zitierten Spruch, den ich auch immer wieder auf Social Media sehe: Kennst du einen Autisten, kennst du einen? Und also wir haben ein großes Spektrum an Verhaltensweisen, was auch die Diagnostik nicht einfach macht. Mhm. Und es gibt, und das zeigt aktuelle Forschung aus dem angloamerikanischen Raum, auch mittlerweile viel mehr Überlappungen und Überschneidungen. Also vor über 10 Jahren hat sich ADHS und Autismus ausgeschlossen. Wenn jemand eine ADHS-Diagnose gekriegt hat, wurde ausgeschlossen, dass er oder sie autistisch ist. Mittlerweile wissen wir, die Mehrheit aller Personen mit ADHS-Diagnose hat auch Autismus oder ist auch autistisch und auch andersrum. Und das heißt, hier wird einfach auch spannend sein, was in den nächsten Jahren auch nochmal an ganz neuen Erkenntnissen in Bezug auf diese Neurotypen und auch die Überlappungen vorliegen wird.
Genau, über diese speziellen Formen von Autismus, ADHS, werden wir auf jeden Fall in den folgenden Folgen noch mehr hören. Und ich habe das richtig verstanden, das ist sozusagen wirklich dann eine Veranlagung der Wahrnehmung, die nicht wirklich veränderbar ist durch zum Beispiel eben die Begleitung von Eltern etc.
Also veränderbar ist die Wahrnehmung und auch die Handlungsweise schon, also insbesondere dann, wenn ein Leidensdruck vorliegt oder auch ein Krankheitswert. Also das Neurodiversitätsparadigma ist so, dass es quasi auch differenziert und sagt, es gibt diese Neurotypen, die sind an sich keine Störung. Ja, es gibt Personen, die sind im autistischen Spektrum und die haben keinen Krankheitswert. Und es gibt aber auch Personen, die sind im autistischen Spektrum und haben eben aufgrund bestimmter Barrieren oder vielleicht auch aufgrund ihrer Wahrnehmungen eine hohe Beeinträchtigung. Und deswegen ist es tatsächlich eben einfach wichtig, da differenziert draufzuschauen. Und also ich glaube, es wäre fatal eben zu sagen, dass wir Personen, die neurodivergent sind und auch sich einem Neurotyp zuordnen, dass wir die nicht unterstützen können. Ganz im Gegenteil. Hier ist es besonders wichtig, dass wir zum einen erstmal sehen, die haben, vielleicht wenn ich neurotypisch bin, die haben eine andere Wahrnehmung und eine andere Sichtdenkweise als ich. Ja, also das überhaupt erstmal anzuerkennen, das wahrzunehmen, dass es diese Unterschiede gibt. Ich kann da auch gleich noch ein paar Beispiele geben. Und dann natürlich auch zu schauen, wie können wir unser Umfeld anpassen. Das ist ja diese soziale Perspektive, die bei Inklusion ganz wichtig ist. Bei Neurodiversität geht es aber eben darum, also die Veranlagung des Einzelnen oder der einzelnen Person eben mit dieser Umwelt zusammenzubringen und eben nicht zu sagen, es ist jetzt nur aufgrund der Veranlagung dieser Person, ja, oder es ist nur aufgrund des sozialen Umfelds. Also wenn die Schule besser wäre, dann hätte dieses Kind gar keine Probleme mehr. Kann sein, muss aber nicht. Und ich hospitiere ja auch mittlerweile viel in Elterngruppen, die teilweise an therapeutische Praxen angeschlossen sind, die teilweise aber auch so über die sozialen Medien sich austauschen. Und ich sehe immer wieder, dass es noch sehr wenig Wissen darüber gibt, selbst wenn Diagnosen vorliegen und die meistens die Mütter, muss man ehrlicherweise sagen, sehr informiert schon sind über diese andere Wahrnehmung, dass man oft gar nicht weiß, was sind denn geeignete therapeutische Konzepte, weil es hängt einfach, das zeigt die Forschung, sehr, sehr viel mit sensorischer Wahrnehmung zusammen und mit Regulation. Und ich bin ja jemand, der ja quasi auch die Möglichkeit hat, sich die internationalen Studienlage anzuschauen und durchzulesen und wirklich zu sehen, dass man eben mittlerweile beispielsweise, also die psychiatrische Forschung, die auch in Schweden sehr verbreitet ist, sagt, das ist also auch Autismus, muss man auf einer sensorischen Linse, auf einer Perspektive denken. Es ist ein Thema, das zu 100% mit sensorischer Wahrnehmung zu tun hat, nicht mit Verhalten. Und dann muss man natürlich schauen, wie kann man die Wahrnehmung auch verändern? Nicht, um aus einer neurodivergenten Person eine neurotypische zu machen, nicht, um bestimmte Normen durchzusetzen, sondern nur mit dem Ziel, in Anführungszeichen, nur Leidensdruck und Krankheitswert zu reduzieren. Das kann durch Medikation erfolgen, das kann durch Ergotherapie erfolgen, das kann durch Neurofeedback erfolgen. Und deswegen bin ich zum Beispiel so dankbar, dass wir ja auch in unserem Buch das Kapitel von Lila Wieritz, einer approbierten Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, haben, die für Fachkräfte auch zum einen klar macht, wann ist denn eine diagnostische Abklärung angezeigt? Und wie kann dann ein Weg sein, beispielsweise für ADHS oder eben auch in Ihrem Fallbeispiel ein Mädchen mit ADHS, um eben auch die Wahrnehmung, die Regulation zu verändern und zu stärken? Also ich glaube, das ist total wichtig, dass wir zum einen diese Neurominderheit anerkennen, dass wir auch ihre Wahrnehmung und ihre Denkweise anerkennen als gleichwertig, dass wir aber wirklich auch nicht sagen, das ist jetzt eine Superpower, weil so fühlt es sich für viele neurodivergente Personen, die einen hohen Krankheitswert haben und deswegen auch einen therapeutischen Bedarf, so fühlt es sich nicht an, dass es eine Superpower ist. Und genau, wenn ich vielleicht nochmal auf so ein paar Themen eingehe, dann werde ich auch nochmal so erklären, dass eben diese Wahrnehmung auch veränderbar und fluide ist und dass es deswegen besonders wichtig ist, dass diese Kinder neben einer Anpassung ihres Umfelds wirklich auch eine therapeutische Unterstützung kriegen, die genau sie darin unterstützt, regulierter zu sein.
Ja, das macht viel mit dem Selbstbild ja auch, ne? Also ich passe hier nicht rein, ich gehöre hier nicht dazu, ne? Was man so hört von Menschen, von Kindern, die im neurodivergenten Spektrum sind. Ich bin anders, ne? Und dann kann eine Diagnose sehr heilsam sein, zu wissen, aha, jetzt verstehe ich mich so, ne? Ich glaube, das ist so das Ziel dabei ja auch häufig.
Ja. Ja, das stimmt. Also Ursachen erkennen ist ja sowieso Teil unseres Buchs. Also sich selber zu verstehen kann ganz wichtig sein. Aber jetzt kommt ein großes Aber, was ich eben auch so bemerke und was ich auch dann höre in so Elternforen, und wie gesagt, das ist noch keine wissenschaftliche Evidenz, sondern das ist quasi das, was ich gerade beobachte und was ich eben auch nutzen möchte, um dazu weiter zu forschen, indem ich neurodivergente Kinder selbst befrage. Beispielsweise zu der Frage, was hat die Diagnose dir gebracht, was hat es mit dir gemacht? Weil ich glaube, es ist vor allem dann hilfreich, wenn an diese Diagnose auch Lösungen anschließen. Wenn ich weiß, ich bin Autistin, und ich habe aber jeden Tag einen ganz schlimmen und schweren Meltdown und bin absolut verzweifelt. Und ich verstehe sogar, vielleicht auch gerade, weil ich jugendlich bin oder sogar auch erwachsen, diese Mechanismen, die dazu führen. Ich habe aber keine Entlastung, ich habe keine Unterstützung, ich habe keine therapeutische Begleitung. Ich bin nach wie vor einfach ausgegrenzt. Denn bestimmte Aspekte können wir ja auch nicht immer beeinflussen, wie beispielsweise das schulische Umfeld. Dann ist das natürlich nicht ganz so hilfreich. Und ich glaube, wir müssen mehr Aufklärungsarbeit betreiben, auch in Bezug auf die Studienlage. Was sind denn evidenzbasiert sinnvolle Unterstützungsmöglichkeiten und Therapieformen, damit die Kinder also auch ihre Neurodivergenz auch auf eine gewisse Art und Weise erleben können, wo sie eben nicht so einen extremen Krankheitswert und Leidensdruck haben. Ja, also Professor Bölke, ein Psychiater, der in Schweden mit das größte Forschungsinstitut in dem Bereich hat, sagt, es ist ja kein Störungsbild per se, denn es gibt eben auch glückliche AutistInnen. Es gibt aber keine glücklichen Depressiven. Und diese Unterscheidung finde ich schon wichtig. Gleichzeitig fällt mir auf, dass wir gerade in Deutschland noch viel zu wenig Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten für die Kinder und die Familien haben. Und es führt in den Familien zu einem unglaublichen Leidensdruck für alle Beteiligten, insbesondere wenn vielleicht auch noch neurodivergente Eltern im Spiel sind. Das ist fast wie so eine Art Parallelgesellschaft, wenn man da nicht täglich oder wöchentlich in diesen Selbsthilfegruppen sitzt oder mit Psychotherapeutinnen oder anderen Therapeutinnen arbeitet, die mit diesen Familien arbeiten, weil diese Familien wirklich isoliert sind. Und ich leite ja einen Masterstudiengang inklusive Pädagogik, und das erklärt auch, wieso ich mich mit diesem Thema beschäftige, weil wir natürlich alle Themen, die Inklusion betreffen, im Blick haben müssen. Und ich sehe da gerade mit den größten Bedarf aufzuklären und Eltern und Familien da gute differenzierte Diagnostikangebote an die Hand zu geben und gleichzeitig sie danach auch intensiv zu begleiten, weil ich eben auch sehe, dass viele Eltern dann mit der Diagnose auch und ihren Kindern alleingelassen werden. Ja. Und deswegen müssen wir bei Diagnostik übrigens auch immer schauen, wie kommunizieren wir die? Denn wenn man sich internationale Studien anschaut, dann gibt es da schon klare Hinweise, für Deutschland haben wir keine Daten, aber international sehen wir, dass das auch mit einem Stigma verbunden sein kann. Mhm. Und dass es nicht automatisch dazu führt, dass alle in der Schule sagen, ach ja, klar, dann haben wir jetzt hier das tolle Konzept. Und dann ist das Kind stigmatisiert, sitzt in der Schule. Und die Eltern müssen sich trotzdem noch anhören, dass es an ihrem Erziehungsverhalten liegt, obwohl die sich, und wir reden nämlich hier von Eltern, also denen ich zuhöre, die sind psychotherapeutisch angebunden, die sitzen in Elterntrainings, die setzen das um, wo Experten sagen, so muss es sein. Die sind pflegende Eltern in dem Sinne, dass sie einen Großteil ihrer Zeit investieren in die Unterstützung ihrer Kinder. Und die hören aber trotz Diagnose in manchen Einrichtungen, nicht in allen, es gibt Einrichtungen, die machen ganz tolle Arbeit, die hören eben immer noch, ja, also das liegt doch jetzt aber am Erziehungsverhalten oder das muss er doch jetzt mal können, weil gar nicht verstanden wird, wie weitreichend beispielsweise so eine ADHS-Diagnose sich auf das Verhalten, die Wahrnehmung, da sind wir wieder beim herausfordernden Verhalten, auswirkt. Und das finde ich wirklich wichtig, nochmal hier zu betonen, und das wollen wir bei uns an der Uni Gießen in unserer Arbeitsgruppe Neurodiversität, Neurodivergenz und neuroaffirmative Kindheitspädagogik wirklich mal erforschen, indem wir wirklich systematisch auch mit wissenschaftlichen Methoden Eltern befragen von neurodivergenten Kindern und auch Kinder selbst zu Wort kommen lassen. Und zwar nicht nur in Bezug auf ihre vermeintlichen Herausforderungen oder die Problematiken, die andere bei ihnen wahrnehmen, sondern eben auch in Bezug auf ihre ganze Weltsicht und ihr Erleben.
Ergänzend zur heutigen Folge kann ich euch die aktuelle Folge des Weiterwachsen-Podcasts der Pediko-Akademie empfehlen. In der aktuellen Ausgabe Was ist noch normal? Besondere Verhaltensweisen verstehen und begleiten, erläutert der Fachexperte Timo Warnholz im Kontext der Neurodivergenz sehr anschaulich, was der Begriff normal in der kindlichen Entwicklung überhaupt bedeutet und wie wir Kinder mit besonderen Verhaltensweisen feinfühlig begleiten können. Übrigens, auch ich begleite den Podcast Weiterwachsen aktiv als Host. Eine Besonderheit des Weiterwachsen-Podcasts ist, dass regelmäßig Podcast-Folgen wie die aktuelle Folge live aufgezeichnet werden und ihr könnt dabei sein. In dem Format Masterclass könnt ihr euch selbst einbringen und nach der Aufnahme direkt mit den Expertinnen und Experten in den Austausch gehen. Bei Interesse am Podcast oder einer Teilnahme an einem Live-Termin schaut am besten direkt nach unter pediko-akademie.de/podcast, pediko mit AE, oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Denn das ist übrigens auch was, was die internationale Forschung, also ich rede hier von psychiatrischer Forschung, nicht von pädagogischer Forschung, fordert. Also wenn ich mir den letzten internationalen Review, also die letzte internationale Zusammenfassung des Forschungsstands anschaue, da wird ganz klar gefordert, wir brauchen partizipative Ansätze. Ja, und da sind wir ja, das wirst du bestätigen können, da sind wir ja in der Kindheitspädagogik ganz vorne dran. Das ist ja genau unsere Perspektive, Partizipation, auch in der Forschung, dass wir eben die Erfahrungen auch von erfahrenen PraktikerInnen, die mit diesen Familien arbeiten, viel systematischer einfließen lassen in das Entwickeln neuer Forschungsfragen für diesen Bereich. Und das tun wir, weil abschließend neuroaffirmativ, das habe ich glaube ich noch nicht erklärt, heißt, dass wir eine Pädagogik haben, ja, oder auch eine didaktische Unterrichtsgestaltung, die eben ganz systematisch einbezieht, dass wir diese neurobiologisch bedingten Unterschiede haben, ja. Und eben, wir haben diese genetische Disposition, aber wir sehen natürlich auch auf der anderen Seite, deswegen habe ich ja gerade davon gesprochen, es gibt Elterntrainings. Natürlich gibt es Dinge, die Eltern in ihrem Erziehungsverhalten tun können und auch unbedingt tun sollten. Und natürlich gibt es Dinge, die die Institution, die Schule, die Kita, die Krippe, der Hort tun sollten und müssen, um diese Kinder zu fördern. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir sehen natürlich auch, neurobiologische Strukturen sind auch veränderbar durch bestimmte Interventionen und Maßnahmen.
Und dennoch, die Neuroplastizität sagt ja, es ist immer veränderbar, das Gehirn, ne? Nur eben in einem bedingten Maße. Und für mich ist das entlastend als Fachkraft zu wissen, es ist nicht etwas, wo ich dran rumschrauben muss. Oder also es ist, kann ja auch was Entlastendes haben, zu sagen, das Kind hat eine andere Wahrnehmung. Ne? Aber umso mehr ich darüber weiß, umso weniger fordert mich das dann auch heraus. die Neurodiversitätsbewegung, die ist wirklich, finde ich, viel größer geworden, viel lauter geworden. Ich erlebe auch den großen Wunsch, dass die Gesellschaft mehr Verständnis entwickelt. Gesellschaft meint auch Schule, ne? Also da sehe ich ein großes Hindernis häufig, ne, für Kinder im neurodivergenten Spektrum, dass da wirklich ein größeres Verständnis entwickelt wird und dass eben die Gesellschaft auch Platz bereithält für diese Kinder, ne? Was antwortest du Menschen, die sagen, irgendwie gefühlt bezeichnet sich jetzt jeder als neurodivergent, ist doch so eine Modeerscheinung. Was antwortest du da?
Genau, also vielleicht da nochmal kurz, weil du sagst, die Bewegung ist so groß geworden. Ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Feld der Kindheitspädagogik, der Schulpädagogik. Das erlebt man ja bei vielen Themen. Also ich bin auch Sprachwissenschaftlerin. Ich habe das beim Sprachförderboom gesehen. Ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Inklusion. Ich habe das in Bezug auf Inklusion gesehen. Als ich vor 20 Jahren mich mit dem Thema beschäftigt habe, war das nicht ein Thema. Und mir wurde sogar davon abgeraten, hier, also das wird in Deutschland nie ein Thema werden. Und mit so einem Boom, ja, gibt es also natürlich ein höheres Bewusstsein, was ich erstmal sehr stark begrüße. Es gibt aber auch gewisse Gefahren und es gibt vor allem eine sehr, sehr breite Diskussion. Das wirst du beispielsweise auch auf die bedürfnisorientierte Pädagogik beschreiben können. Je mehr Leute mitreden, desto mehr unterschiedliche Lesarten gibt es. Ich bin ja jetzt Wissenschaftlerin und für mich ist eben deswegen immer wichtig zu definieren, was verstehe ich denn unter Neurodiversität? Das habe ich ja schon erklärt, aber vielleicht auch nochmal, wir an der Uni Gießen mit unserer Arbeitsgruppe, was sind denn unsere Ziele? Denn man kann eben nicht von einer einheitlichen Bewegung sprechen und einem einheitlichen Anliegen. Und um das mal auch mit einem Kollegen, Marek Krumt, der einen ganz tollen Theoriebeitrag dazu geschrieben hat und sich da wirklich auch theoretisch sehr versiert und auch praktisch als Lehrer damit beschäftigt, um das nochmal so treffend zu benennen. Denn er betont, dass es vor allem die nicht gelingende Passung von individueller Neuronalität und gesellschaftlichen neurotypischen Anforderungen ist, die für neurodivergente Menschen zu Behinderungserfahrungen führen können. Und das finde ich eben ganz wichtig, denn wir schließen uns da an, wir in der Kindheitspädagogik, wir haben eben auch nicht diesen medizinischen Blick, den ich schon erklärt habe. Und uns geht es eben tatsächlich darum, Neurodiversität zu normalisieren und aber auch ganz gezielt auf Barrieren und Beeinträchtigungen zu schauen. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass in jeder pädagogischen Einrichtung, also auch Krippe, Kita, schon vor der Schule neurodivergente Kinder anzutreffen sind. Und im vorschulischen Bereich eben meist noch ohne Diagnose und Bewusstsein der Eltern. Ja, das ist das Interessante an dieser Differenzlinie, anders wie bei einer körperlichen Beeinträchtigung, die von Geburt an besteht, ja, die stark wahrnehmbar ist, ist es bei Neurodiversität und Neurodivergenz also dann eben einfach so, dass ich als Eltern pflege, aber ich weiß es nicht, ja, vielleicht auch nie, weil mein Kind nie eine Diagnose kriegt. Und deswegen brauchen diese Kinder besonders informierte pädagogische Fachkräfte. Und eine neuroaffirmative Pädagogik, und diesen Begriff habe ich eben auch jetzt in Deutschland eingeführt. Im angloamerikanischen Raum existiert er schon sehr lange. Den habe ich eben in dem Beitrag, den ich für unser Buch geschrieben habe, jetzt eben auch definiert. Diesbezüglich, dass eben im gesamten pädagogischen Handeln diese neurobiologischen Unterschiede, also die werden quasi gesehen und die werden berücksichtigt, ja, in Bezug auf Lernen und Entwicklung, Engagements in Bezug auf die Frage, wie können neurodivergente Kinder in der Einrichtung überhaupt erstmal anwesend sein? Also ich habe jetzt jedes Wintersemester meine Ringvorlesung Inklusion, da sitzen die Erstsemester im Master und da gibt's mindestens immer 2 bis 3 Personen, die sagen, wir haben ein autistisches Kind in unserer Einrichtung und es kann maximal eine halbe Stunde anwesend sein. Ja, da reden wir noch nicht von vollumfänglicher Partizipation. Ja, dann rastet das so aus und das ist so krass, dass wir die Eltern anrufen müssen und die fordern aber, dass wir das Kind länger betreuen. Und genau da ist ja der Blick so wichtig zu schauen, okay, wir gehen jetzt mal weg vom Verhalten des Kindes, das ist für uns eine wichtige Grundlage, und schauen auf unsere Handlungsmöglichkeiten. Und für mich ist das in der Beratung auch immer das Schönste zu sehen, dass wenn man dann wirklich eine neuroaffirmative Pädagogik einführt, ja, also das beginnt bei Kleinigkeiten. Wie übersichtlich ist der Alltag? Ja, wie viel Struktur ist da, damit das kindliche Gehirn oder manche kindlichen Gehirne nicht so schnell überreizen? Haben wir Regulationswerkzeuge, ja, die Stimming-Tools, haben wir die in Körben parat? Das sind jetzt nur so kleine Beispiele. Also indem wir überhaupt verstehen, was ist denn eigentlich nervliche Regulation, das kann ich auch gleich nochmal genauer erklären, damit diese Kinder dann wirklich einfach gut durch den Tag kommen, weil die Forschung und auch die Erfahrung aus dem angloamerikanischen Raum und auch aus Kitas, die schon neuroaffirmativ arbeiten, zeigt, das geht. Das geht. Mhm. Und was sage ich denn jetzt Menschen, aber die kritisieren, dass ja plötzlich jetzt gefühlt jeder ein Neurodivergent ist und das auch als eine Modeerscheinung bezeichnet oder wie du eben auch schon gesagt hast, nimmt das dann jemand hat das weg und ich glaube so das Erste, was wichtig ist, ist so die Frage, warum steigen denn eigentlich die Diagnosen so an, ja? Also warum outen sich dann auch immer mehr Menschen als neurodivergent mit einem Label wie ADHS oder Autismus? Und ich glaube, da ist einfach wichtig klarzumachen, dass sich einfach die Diagnostik weiterentwickelt hat und sich hoffentlich auch noch weiterentwickeln wird. Also ich denke, wir können davon ausgehen, das ist zumindest meine Hypothese, dass die Fallzahlen weiter steigen werden, ja, und zwar rasant steigen werden, weil je differenzierter wir bestimmte Neurotypen verstehen und auch beispielsweise diese Mischformen, desto besser können wir neurodivergente Personen identifizieren. Also die amerikanische Forschung zeigt, es ist die größte Minderheit weltweit. Also mehr Personen sind neurodivergent als beispielsweise MigrantInnen. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu verstehen. Es gibt auch mehr Angebot an Diagnostik. Und es gibt natürlich durch die sozialen Medien oder auch durch die klassischen Printmedien viel mehr Bewusstsein. Ja, es gibt viel Fehlinformation, aber es gibt auch viel mehr Bewusstsein, dass es häufig ist, dass Mütter, die auf Instagram stark vernetzt sind, plötzlich sehen, aha, die Person hat eine Diagnose, das erinnert mich irgendwie an mich. Es wäre unseriös, dann sofort zu sagen, ah, ich hab's auch, ja. Aber das sind dann so erste Impulse, die dazu führen, dass dann sich auch immer mehr in Diagnostik begeben und je mehr auch sogenannte hochfunktionelle Personen sich dann outen, Schauspieler, sehr erfolgreiche Personen, ja, Eckart von Hirschhausen ist ja so einer, der das über die ARD-Doku gemacht hat, desto mehr identifizieren sich auch, ja, also die eben nicht so einen hohen Leidensdruck oder nicht so einen extremen Krankheitswert haben, dass die Schule sagt, also da müssen wir aber mal schauen. Und ich glaube, das muss man eben im Blick haben. Und gleichzeitig ist es aber total wichtig zu betonen, dass eben nicht jeder ein bisschen autistisch ist oder auch nicht jedes Kind hochbegabt. Ja, unsere kleinen Genies, das wird ja dann auch so im pädagogischen Diskurs hochgehalten. Nein. Und auch nicht jeder hat ADHS, der ein bisschen himmelig ist. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir das nicht verwässern, weil eben, das ist jetzt ganz entscheidend, die Bedürfnisse und die Wahrnehmung von neurodivergenten Menschen aufgrund der Unterschiede beispielsweise in der sensorischen Verarbeitung, ich sage auch immer so in der Verkabelung, sich doch sehr stark von neurotypischen Menschen unterscheidet. Und gerade wenn es um das Thema Leidensdruck und Krankheitswert geht, dann ist die neurodivergente Minderheit eben einfach hat ein viel höheres Risiko, ja, also allein für Unfälle beispielsweise im Bereich ADHS. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir möglichst viele neurodivergente Personen als solche erkennen, damit sie dann eben selber vor diesem neuen Wissen, was mit einer so einer Diagnose entstehen kann, schauen können, was brauche ich, um nicht nur um gut durch den Tag zu kommen, sondern um mein Unfallrisiko zu reduzieren, um ja nicht gefährdet zu sein, ja alkoholsüchtig beispielsweise zu werden oder andere Dinge im Leben zu tun, die unter ungünstigen Bedingungen eben einen sehr hohen Leidensdruck und einen Krankheitswert dann auch erzeugen können. Und also wir dürfen jetzt aber auch nicht jegliche diagnostische Standards und Verfahren über Bord werfen. Ja, ich bin ein großer Fan von, und jetzt kommen zwei wichtige Adjektive, professioneller und differenzierter Diagnostik. Denn je differenzierter die Diagnostik ist, desto mehr neurodivergente Personen werden diagnostiziert. Wir sehen beispielsweise auch, dass Mädchen und Frauen nach wie vor sehr unterrepräsentiert sind, wenn ein Kind zu beispielsweise einer ADHS noch eine Hochbegabung hat und das sehr gut kompensieren kann und dann noch weiblich ist, dann hat diese Person sehr viel schlechtere Chancen, dass diese Neurokomposition auch gut erkannt wird und wir dann eben gut schauen können, was braucht dieses Kind oder diese Erwachsene. Und dieser Forschungsreview, den ich auch schon zitiert habe, der sagt eben, wir müssen die Diagnostik in den nächsten Jahren wesentlich stärker ausdifferenzieren und wir brauchen dazu viel, viel mehr Forschung, also beispielsweise, wie ich gerade schon gesagt habe, in Bezug auf Frauen und weiblich gelesene Personen. Und vielleicht noch der Aspekt Selbst- versus Fremddiagnose. Ich habe ja gesagt, ich bin ein großer Fan von professioneller, differenzierter Fremddiagnose durch Fachpersonen. Und gleichzeitig birgt die aber auch, wenn sie nicht professionell ist und wenn sie nicht differenziert ist, viele Tücken. Also das zeigt zum Beispiel eine Studie, dass sich deutsche PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen, wenn sie dazu befragt werden, was wisst ihr eigentlich über Autismus, selbst als sehr unwissend einschätzen. Also die Mehrheit hat dazu sehr, sehr wenig Wissen. Es kommt in der Ausbildung kaum vor. Und es verhält sich ähnlich im Bereich ADHS, Suchbegabung und dann insbesondere bei diesen Mischformen. Und das kann eben dazu führen, dass ein Diagnostikprozess bei einem neurodivergenten Kind gar nicht gestartet wird. Der Klassiker, den man ja immer auch von Eltern so hört, ist, ja, es wurde abgelehnt, weil das, also eine Autismusdiagnostik zu machen, weil das Kind dem Kinderarzt oder wie auch immer in die Augen geschaut hat. Oder es kommt nur zu einer Diagnose bei Kindern, die eben diese sehr stereotypen Verhaltensweisen zeigen, weil es eben nicht eine Fachperson ist. Das mag eine Fachperson sein, aber eben nicht in Bezug auf Autismus oder ADHS. Wir haben einen ganz kleinen Diagnose-Bias, also wir haben eine Verzerrung, also das habe ich ja schon gesagt, insbesondere bei Mädchen und Frauen. Viele, und das finde ich ganz tragisch, erhalten vielleicht erstmal eine Fehldiagnose wie eine Persönlichkeitsstörung oder eine Angststörung. Und es gibt kaum Expertinnen in Deutschland, die sich eben mit diesen Mischformen, also ADHD, ADHS plus Autismus auskennen. Und wir sehen ja jetzt durch erste Zahlen, das scheint die Mehrheit aller zu sein, also die eben in Bezug auf dieses Profilverfahren anwenden können. Also Professor Bölk in Schweden, der entwickelt dazu Instrumente, aber wann die jetzt beispielsweise in Deutschland in der Breite ankommen werden, das wird sich zeigen. Und also wir sind nach wie vor in der großen Breite, auch unter Fachleuten, würde ich sagen, nicht auf dem neuesten Forschungsstand. Und wir haben Wartelisten und langwierige Diagnoseprozesse. Bestimmte Diagnosen werden erst ab einem gewissen Lebensalter vergeben. Und dann, was auch dazu kommt, was wir so von unserer Seite beobachten, gibt es eben auch durch diese ganzen Probleme mit den langen Wartezeiten einen Markt an vielen unseriösen AnbieterInnen, die Eltern wirklich das Geld aus der Tasche ziehen. Und da quasi reingehen, wo Eltern sonst lange warten müssten. Und das sehe ich insbesondere im Bereich Hochbegabung. Denn das ist ja oft in der Gesellschaft noch etwas, was ja mit Prestige verbunden wird. Was übrigens ja auch nicht der Realität entspricht. Wir sehen in der Forschung, dass Hochbegabung mindestens genauso viele Herausforderungen bergen kann wie Autismus. Und die Eltern zahlen dann Beträge im vierstelligen Bereich und werden dann mit einem hohen IQ-Wert nach Hause geschickt, obwohl ein Verfahren angewendet worden ist, ein IQ-Test, der überhaupt nicht in der Lage ist, Hochbegabung zu diagnostizieren. Mhm. Das heißt also, Eltern müssen sich gut informieren. Ja, ist es eine approbierte Kinder- und Jugendpsychologin? Ja, und auch dann gibt es keine Garantie, wie ich gesagt habe, dass sie sich wirklich im Bereich Neurodivergenz auskennt. Deswegen hier auch nochmal schauen auf der Homepage. Oder im Erstgespräch, ist die Person spezialisiert auf Neurodivergenz? Und das führt eben dazu, dass Eltern und Familien bis dahin, bis sie eben so eine professionelle, fachliche Diagnose kriegen, mit der Vermutung arbeiten müssen, dass ihr Kind vielleicht neurodivergent ist. Und wie ich auch schon gesagt habe, eine Diagnose kann auch zum Nachteil werden. Nicht nur in der Schule, sondern auch in Bezug auf Versicherungen später oder die Berufswahl. Deswegen finde ich es immer wichtig, auch hier zu schauen, was sagt denn die Forschungslage? Dazu brauchen wir in Deutschland dringend Daten. Und was wir eben in unserer Arbeitsgruppe aus kindheitspädagogischer Perspektive auch machen, das macht meine Kollegin Sarah Frese in ihrem Promotionsverhaben, die schaut sich eben nochmal viel stärker die Wahrnehmung von Eltern auch an, auf ihre Kinder, die eine Diagnose erhalten haben in Bezug auf die ersten Lebensjahre. Also was gibt es denn für Indizien? Ja, prädiagnostische Merkmale wäre jetzt zu weit gegriffen. Aber was gibt es denn für Indizien, die dazu führen, dass wir schon schneller auf jeden Fall die Hypothese aufstellen können, oh, das könnte aber auch mit Neurodivergenz zu tun haben. um dann auch schon in der Krippe ganz anders mit diesen Kindern umzugehen, beispielsweise in der Eingewöhnung.
Kannst du ein paar nennen? Also was wären das so für Indizien?
Also das ist eben tatsächlich erst was sie erforscht. Ja.
Ach so, das kommt
jetzt das erst. Das kommt jetzt erst. Wirklich auch nochmal aus der Elternwahrnehmung. Weil, wie gesagt, wir sehen einfach aus kindheitspädagogischer Perspektive und auch aus berufspädagogischer Perspektive einen riesen Forschungsbedarf. Wir sehen auch wirklich den Bedarf, wirklich auch die Eltern selbst zu Wort kommen zu lassen und also über ihren Alltag berichten zu lassen, über ihre Wahrnehmung berichten zu lassen, so in diesem großen Spektrum. Weil also natürlich sind Erfahrungsberichte, wie wir sie jetzt ja auch in der Vielzahl haben, beispielsweise in sozialen Medien, total wichtig. Und sie machen die Eltern, die diese Erfahrung machen, auch in gewisser Weise zu Expertinnen in Bezug auf ihre Kinder, auf diese spezielle Ausprägung einer Neurodivergenz. Aber was wir eben brauchen, ist eben, wir müssen dieses Spektrum verstehen. Und wir wollen eben in der Lage sein, diese Erfahrungen, die in den Familien passieren, die von Eltern erlebt werden, die auch von Kindern in den Institutionen erlebt werden, dass wir die eben noch systematischer und in der großen Bandbreite fassen können. Und das erfordert dann eben wirklich aufwendige Forschung, auch in Bezug auf die Frage, mit welchen Instrumenten gehen wir daran? Was ist denn neuroaffirmative Forschung? Also wie adressieren wir die Eltern, die Kinder, sodass wir eben nicht ableistisch sind? Also ableistisch würde dann eben wieder bedeuten, ja, feindlich, also quasi diskriminiert in Bezug auf Neurodivergenz, abwertend, vielleicht unbewusst, ja. Und das spielt da alles mit einer Rolle. Und die Frage, die du ja auch gestellt hast, nehme ich dann mit so einer Hypothese, ja, manche nennen das dann Selbstdiagnose, nehme ich jemand was weg? Ja? Ist das dann legitim, dass wenn ich mich da lange eingelesen habe und sehr viel damit beschäftigt habe, dass ich erstmal sage, ich glaube, dass dieser Neurotyp, der könnte auf mich auch zutreffen, ja? Oder manche sagen auch, ich weiß, dass der auf mich zutrifft dann. Und sagen ja aber auch, es ist eine Selbstdiagnose. Und wir haben in Deutschland natürlich das Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma, ja? Ich brauche ein Label, so ein medizinisches Defizit-Label, damit ich idealerweise eine Diagnose, damit ich das erhalte in den Institutionen, was ich brauche, um gut durch den Tag zu kommen oder zumindest eine Chance zu haben. Weil, wie ich ja gerade berichtet habe, viele Eltern berichten, sie haben die Diagnose offen kommuniziert in der Schule, aber trotzdem kommt ihr Kind nicht gut durch den Schulalltag oder die Kita.
Vielleicht können wir das mal anschauen. Jetzt nochmal, du meintest vorhin, wie wir regulatorisch unterstützen können. Also vielleicht nur ganz kurz, weil wir schon ziemlich weit vorangeschritten sind in der Zeit, aber so zumindest so ein paar Impulse. Wenn ich jetzt als Fachkraft mitkriege, vielleicht gibt's schon eine Diagnostik in meiner Gruppe, zwei Kinder, ADHS, oder vielleicht habe ich auch das Gefühl, ja, bei dem Kind, da sehe ich da wirklich sehr viel Indizien, die auf ein neurodivergentes Spektrum hinweisen könnten. Was kann ich denn machen? Also was hätte ich da für Möglichkeiten, um da koregulatorisch gut unterstützen zu können?
Genau, also erster Punkt ist, wir müssen Regulation verstehen. Und damit meine ich die Regulation des Nervensystems. Wir müssen verstehen, wie unser Nervensystem funktioniert, erstmal in den Grundzügen. Und wir müssen wissen, dass es da im autonomen Nervensystem zwei Modi gibt, ja, zwei Zustände. Das erste ist der sogenannte parasympathische Zustand, das parasympathische Nervensystem, das ist der Ruhe- und Verdauungsmodus, das ist der Modus, in dem wir ruhig und ausgeglichen sind, in dem wir uns auch konzentrieren können, in dem wir entspannt sind, da gibt es dann also auch unterschiedliche Gratwanderungen, und dann gibt es eben den sympathischen Modus, das sympathische Nervensystem. Ich nenne das auch den Säbelzahntiger-Modus. Ja, das ist der Modus, in dem wir sehr gestresst sind, in dem unser Nervensystem quasi uns anzeigt, es droht uns eine Gefahr. Ja, also sprich Säbelzahntiger-Modus, in der Steinzeit nicht vom Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und wir sehen eben, dass neurodivergente Kinder dann in diesem Säbelzahntiger-Modus landen, wenn sie nicht ausreichend reguliert sind, ja. Also wenn sie es nicht mehr schaffen, in diesen parasympathischen Zustand, in diesen Ruhe- und Verdauungsmodus zu kommen. Was führt denn zu Dysregulation? Ich habe das ja in meinem Beitrag 6 ausführlicher beschrieben. Also ganz wichtiges Thema für die Kita, für die Schule ist, Unübersichtlichkeit. Ja, wir müssen uns das so vorstellen, unser Nervensystem nimmt durch unterschiedliche Sinnesreize, Schmecken, Fühlen, Riechen, Sehen, aber auch unseren Gleichgewichtssinn und andere Bereiche, ganz viele Reize aus der Umwelt aus. Und unser Gehirn muss dann entscheiden, ist das gefährlich? Kann ich es ignorieren? Muss ich irgendwas machen? Und bei neurodivergenten Kindern ist es eben häufig so, dass sie ein sehr sensibles Nervensystem haben, ja, also reizoffen sind, heißt es auch in der Fachlichkeit, die nehmen mehr wahr, die müssen also mehr verarbeiten. Und man kann sich das so vorstellen, wie bei so einem Motor, der irgendwann ins Stocken gerät, ja. Wenn ich quasi die ganze Zeit im ersten Gang mit 180 fahre, dann wird er irgendwann anfangen zu rauchen. Und das ist dann für diese Kinder Dysregulation. Das heißt, die Frage ist ja, wie viele unterschiedliche Reize prasseln aus mich in der Schule, in der Kita ein, ja? Und Unübersichtlichkeit. Das Gehirn wird ständig mit was Neuem konfrontiert, was es nicht kennt. Und es kann die tolle Faschingsparty in der Kita sein, ja? Die nicht vorbesprochen wurde. Noch gepaart mit ganz viel Zucker und wilder Musik. Und das kann eben, weil ich nenne diese Kinder deswegen auch sensorisch sensibel, das kann bei diesen Kindern schnell zu einer Überreizung führen. Das heißt, wir müssen das generell im Blick haben. Und in dem Kapitel beschreibe ich dann eben auch konkrete Strategien, wie man das eben im Blick haben kann, dass man schon allein durch das ganze Setting, durch den Tagesablauf, durch die Strukturen, ja, also gibt es beispielsweise auch Uhren in der Kita, wo die einzelnen Aspekte des Tagesablaufs, Mittagessen, Morgenkreis, Angebotszeit, Freispiel, stille Insel visualisiert sind, ja. Auch in der Schule gibt es eine systematische Vorgehensweise. Und das ist eben total wichtig, damit diese Kinder nicht überreizen. Und das Zweite ist, dass es natürlich auch Reize gibt, die das Nervensystem wieder runterbringen, wieder regulieren. Ja, ich hatte ja schon diese Spinning-Tools erwähnt. Ist das ein fester Bestandteil in der Kita, dass es für den Morgenkreis eine Regulationskiste gibt mit ganz unterschiedlichen Werkzeugen, die da drin sind. Ja, das können Spinning-Toys für die Hände sein, ja, an die ich reiben kann. Das kann ein bestimmtes Kissen sein, auf dem ich ein bisschen wackeln kann, damit ich besser sitzen kann. Und hier meine ich eben auch, dafür braucht es ja keine Diagnose. Wenn ich so eine Kiste für alle habe und jeder darf sich bedienen, dann ist das eben schon der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, sich nochmal die Besonderheiten in der sensorischen Verarbeitung oder Wahrnehmung von neurodivergenten Kindern anzuschauen. Ja, also die sogenannte Hypno- und Hypersensitivität, die finde ich besonders wichtig in dem Zusammenhang. Hypersensitivität heißt, da sind wir jetzt eben wieder bei der anderen Wahrnehmung, ich nehme bestimmte Reize viel, viel stärker und viel intensiver wahr. Und das kann bei einem Kind ein Essensgeruch sein, ja, beim Mittagessen, der dann dazu führt, dass es total überreizt oder vielleicht sogar ja der totale Zusammenbruch kommt. Das kann ein Essensgeruch sein, den eine Fachkraft gar nicht wahrnimmt. Ja? Und auf der anderen Seite die sogenannte Hypnosensitivität. Ich nehme durch meine Neurodivergenz etwas erst viel später wahr als andere. Ja? Ich habe zum Beispiel ein viel niedrigeres Schmerzempfinden. Ich merke gar nicht, dass ich mich gerade richtig stark an etwas gestoßen habe und später sehe ich dann einen blauen Fleck. Oder ich merke gar nicht, dass ich gerade von der Fachkraft angesprochen werde. Ich soll doch jetzt bitte mal endlich zum Morgenkreis kommen. Ich nehme es, ich registriere es nicht. Mein Gehirn registriert es nicht. Das ist wirklich was Neurobiologisches, ja. Wird dann manchmal beschrieben als, der ist verträumt oder der ist immer so abwesend oder ich habe es schon viermal gesagt. So. Das heißt, hier brauche ich ja bewusst, wenn ich solche Kinder habe, und ich habe dann im Beitrag beschrieben, wie ich das genau beobachten kann, brauche ich ja bewusst Strategien. Ja, vorsichtig die Schulter berühren, ja, schauen, dass, wenn es dem Kind angenehm ist, dass ich Blickkontakt herstelle. Und es gibt aber dann eben auch wirklich so Phänomene, die sind, glaube ich, für neurotypische Menschen schwer verstehbar. Ich weiß das eben durch Studien, wo beides zusammenkommt. Also ein Kind, das selber sehr laut spricht, aber sich ganz schnell beschwert, dass die anderen zu laut sind. Ja, also hypnosensitiv in Bezug auf die eigene Stimme, aber hypersensitiv auf die Stimmen der anderen. Ja. Ich habe da schon oft erlebt, dass das belächelt und ausgelacht wird. Ja, so fordert selber ein, wir sollen ruhig sein, hat aber so ein starkes Organ. Und das ist genau das, was ich meine. Wir brauchen hier so kleine Wissenshäppchen, ja, um Fachkräften klar zu machen. Also schaut, wo sind Kinder, Diagnose hin oder her, vielleicht hypnosensitiv. Kinder, die ein gewisses Lebensalter haben, aber trotzdem zu spät oder gar nicht auf die Toilette gehen, weil sie gar nicht merken, dass sie auf die Toilette müssen. Hyposensitivität. Kinder, die gar nicht merken, dass sie Hunger haben, bis sie einen absoluten Heißhunger haben, ja, wie beispielsweise in dieser Snickers-Werbung, ja, da wirklich zu erkennen, diese Kinder brauchen in Bezug auf Hyposensitivität eine andere Unterstützung. Ich muss die auf bestimmte Dinge vorsichtig und bedürfnis- und beziehungsorientiert aufmerksam machen. Ich muss die auch mehr begleiten, weil ein Kind, das den ganzen Tag nicht auf die Toilette geht, ein Kind, das den ganzen Tag nichts isst, wird unglaublich stark dysregulieren, wenn es neurodivergent ist. Und bei der Hypersensitivität auch schauen, vielleicht muss dieses Kind tatsächlich in einem anderen Raum essen, wo es nicht so riecht, wenn das möglich ist. Ja, da sind wir eben bei Unterstützung und Begleitung. Und auf der anderen Seite müssen wir eben immer schauen, wie kann ich das Kind noch besser regulieren, weil wir eben sehen, so Phänomene wie Hypno und Hypersensitivität, die sind wirklich, die wandeln sich, die sind tagesformabhängig und hängen von der Regulation des Kindes ab. Wenn ich also in meinen Alltag so einfache Regulationsübungen einbaue, ja, wo ich merke, oh, jetzt sind die Kinder wieder in meinem Entspannungszustand. Jetzt können die plötzlich wieder fokussieren oder sie sind nicht mehr so impulsiv. Dann werden eben auch solche Wahrnehmungsunterschiede sich reduzieren. Dann kann das Kind, wenn es an einem Tag gut reguliert ist, gut geschlafen hat, nicht krank ist, vielleicht auch, obwohl es am Vortag nicht konnte, einen Essensgeruch tolerieren. Vielleicht wird es dann sogar schneller merken, dass es auf die Toilette muss, ja? Und das ist eben, deswegen macht es das auch, glaube ich, so kompliziert, weil Fachkräfte sagen dann oft, das konnte er doch vor einer Woche, da konnte er doch seine Schuhe anziehen. Jetzt stören sie ihn total, er kann sie nicht tolerieren, das ist doch nur eine Ausrede, der will nicht raus. Nein, das ist Dysregulation und das ist eine Hypersensitivität, die aufgetaucht ist. Deswegen mein Impuls, also die Wahrnehmung der Kinder ernst nehmen. Ja, auch wenn keine Diagnose vorliegt, überhaupt mal wissen, dass es sowas gibt, ist, glaube ich, total wichtig. Wenn ich jemand bin, die immer merkt, wann ich Hunger habe, und dann sagt, also wie kann man denn nicht merken, dass man auf die Toilette muss, oder ich rieche doch gar nichts, also das ist doch Einbildung. Also die Wahrnehmung der Kinder ernst nehmen, die Berichte der Eltern ernst nehmen. Ja, einige neurodivergente Kinder unterdrücken das alles in der Kita, das nennt man dann maskieren, und quälen sich durch den Tag, ja, und kommen dann ausgehungert, ohne Toilettengang und total getriggert durch bestimmte Gerüche, Geräusche nach Hause, und dann kommt der große Vulkanausbruch, ja.
Ja, oder schon in der Garderobe.
In der Garderobe, ne? Also, genau, wenn dann die Bindungsperson, die sogenannte Salesperson kommt. Also Eltern da wirklich auch ernst zu nehmen. Also natürlich, wir müssen auch wie in unserem Buch schauen, gibt es überhaupt andere pädagogische Konzepte, die essentiell für alle Kinder sind, wie ein professionelles Konfliktmanagement unter Kindern, ja? Oder hat man eben beispielsweise überhaupt mal wahrgenommen, wie eine pädagogische Essensgestaltung ausschaut, ja? Dass es beispielsweise kindeswohlgefährdend ist, dass Kinder, wenn Kinder probieren müssen. Also das heißt, neurodivergente Kinder, die sind ganz besonders auf eine professionelle pädagogische Praxis angewiesen. Weil sie
und ja auch oft sehr sensibel, zum Beispiel für Grenzüberschreitungen. Genau. Also wenn jemand eben genau mich anfasst, obwohl ich es nicht möchte oder so, ne? Also das heißt, meine Erfahrung ist, dass die da wirklich noch sensibler auch sind und jedes Anfassen oder jedes falsche Wort auch sofort als etwas sehr Ernsthaftes wahrgenommen wird und auch als sehr bedrückend erlebt wird dann oft, ne? Und wenn dann jemand von außen sagt, ja, so schlimm war das jetzt nicht, ne, dann ist das, da passieren Verletzungen auch viel schneller. Genau. So ist meine Erfahrung auch.
Ne? Und Lea, um das vielleicht kurz nochmal auch einzuordnen, auch das ist eben sensorische Verarbeitung. Ja? Also was ich immer so spannend finde, ist, dass immer so das Spektrum so dargestellt wird. Also der Klassiker, mittlerweile werden die Studien zitiert, die sagen, schauen wir uns das autistische Spektrum an. Spannend ist, fast die Hälfte aller AutistInnen ist überempathisch, sehr emotional. Die andere kann Stimmungen in einem Raum gar nicht wahrnehmen. Das ist eben genau diese Hypersensibilität auf der einen Seite. Ich registriere etwas besonders. Mein Nervensystem spürt es. Mein Nervensystem ist besonders sensibel in Bezug auf eine Mimik. Das kann ein falscher Blick sein. Und das Kind fühlt sich angegriffen. Und wenn ich aber hypnosensitiv bin, dann kriege ich nicht mal wahr, dass jemand stimmlich schon ganz vehement mit mir redet. Und das finde ich so wichtig, das nochmal zu erklären, ja? Das ist sensorische Wahrnehmung und das fehlt mir noch so ein bisschen in dem Diskurs. Das ist nicht so eine psychologische Sensibilität, also auch, aber und das finde ich ganz wichtig. Und das eben, wenn ein Kind dann zum Probieren gezwungen wird oder wenn ein Kind dann vielleicht ein bisschen ernsthafter angesprochen wird, ja, dann ist das für dieses Kind durch die Art der sensorischen Verarbeitung, wenn es hypersensitiv in diesen Bereichen ist, wirklich kann das auch traumatisch sein, ja? Insbesondere, wenn sich das täglich wiederholt. Und wir wissen ja, dass neurodivergente Kinder sehr häufig beschämt werden, sehr viel öfter hören, Kritik hören. Insbesondere, wenn sie herausforderndes Verhalten zeigen. Und ich weiß, das ist hier, wir können jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ich möchte wirklich nochmal erklären, warum das eben mit sensorischer Wahrnehmung zusammenhängt, ja? Also auch vielleicht ein Gerechtigkeitssinn, weil ich Dinge ganz anders schon wahrnehmen, wenn jemand ausgeschlossen wird und so. Und gleichzeitig sehen wir eben auch diese Kinder so besonders darauf angewiesen, dass sie nicht alleine ins unbegleitete Freispiel geschickt werden. Weil wenn ich aufgrund meiner sensorischen Sensibilität so eine Kindergruppe, offenes Konzept, Kita, ja, 40 Kinder rennen draußen rum, in 5 Minuten formt sich eine Spielgruppe, die löst sich nach 10 Minuten wieder auf. Diese Unübersichtlichkeit, wir denken nochmal an den Motor, der ins Stottern kommt, das kann so dysregulierend sein und das kann dann auch dazu führen, dass Kinder, die da sensorisch sensibel sind, diese Spielsituation meiden, in denen ihre neurotypischen Peers dann die sozialen Fähigkeiten erwerben. Ja, finde ich auch spannend, der Zusammenhang zwischen einem Entwickler, also soziale Fähigkeiten, die bestimmten neurodivergenten Kindern fehlen, in Bezug auf, ja, das liegt auch aufgrund von Sensorik. So, ja? Ja. Und wir sehen auch für Studien in der Schule, dass beispielsweise bei autistischen SchülerInnen der Hauptfaktor für Schulabsentismus ist, dass das physische Umfeld zu laut, zu unübersichtlich, zu überreizend. Und das finde ich einfach so wichtig, dass ich einfach denke, da müssten wir noch viel mehr in die Richtung denken. Und deswegen, weil im deutschen Bereich so wenig zu finden ist, habe ich eben diesen Beitrag auch in unserem Buch geschrieben, Regulationsstrategien im pädagogischen Alltag integrieren, wo es anhand von vielen Praxisbeispielen wirklich darum geht, das nochmal darzustellen.
Super gut. Und auch wenn diese Folge schon viel länger ist als viele andere, weil es einfach so spannend ist, muss ich doch jetzt noch eine Frage stellen. Und zwar, wir sind ja in so einem Prozess von Kitas, die sagen, mehr Partizipation, Öffnungen, offene Arbeit, die sozusagen Raum den Kindern lassen möchten. Und das ein manchmal schwerer Prozess war, da hinzukommen. Und wenn wir jetzt aber neurodivergente Kinder anschauen, würde ich ja sagen, ist das genau wieder ein Weg, der für sie nicht passend ist, diese Strukturflexibilität, sag ich jetzt mal, die ja so oft auch so forciert wurde, jetzt um Partizipation zu ermöglichen, ist ja für neurodivergente Kinder echt schwierig. Wie kommen wir denn jetzt aus diesem Dilemma raus?
Also ich sehe gar kein Dilemma und ich bin großer Fan von offener Arbeit. Ja, ganz großer Fan. Aber, jetzt kommt das große Aber, nur wenn es eine hohe Qualität hat. Und das ist übrigens in der Schule genauso, bei offenen Konzepten, beispielsweise beim Lesen und Schreiben lernen, da sehen wir immer, die müssen dann aber besonders professionell sein und besonders qualitativ hochwertig. Sonst bitte lieber klassisch, geschlossen, strukturiert. Und auch für neurotypische Kinder ist es nicht entwicklungsförderlich, wenn wir offene Konzepte so verstehen, dass wir sagen, die Kinder sollen, und ich übertreibe jetzt, und ich weiß, dass das viele Einrichtungen nicht machen, die Kinder sollen bitte den ganzen Tag miteinander spielen. Und die sollen bitte unbegleitet von uns, ja, Erwachsenen, wir sitzen dann mal am Rand und brauchen vielleicht auch mal eine wohlverdiente Pause. Das will ich gar nicht absprechen. Die machen das schon, ja. Weil ich bin ja wie du auch in vielen Einrichtungen und ich sehe, dass da ganz viele Kinder eben gerade nicht partizipieren können. Weil die gar nicht von sich aus in Spielgruppen reinkommen, ja. Also ich habe auch mal einen Aufsatz dazu geschrieben in dem Buch, dabei sein ist nicht alles. Ja, da geht es genau um diese Themen, dass ganz viele Kinder, die müssen nicht neurodivergent sein, die müssen nicht beeinträchtigt sein, aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur gar nicht in solche Spielgruppen reinkommen und eben auch gar nicht dann in dieser klassischen alltagsorientierten Bildung so gefördert werden. Das heißt, also Stichwort Spracherwerb, das mache ich auch in meinem anderen Beitrag deutlich. Kinder, die zu Hause andere Familiensprachen sprechen, sind darauf angewiesen, dass sie konsequent von pädagogischen Fachkräften begleitet werden, auch in ihren Freispielsituationen, um überhaupt das Futter zu kriegen, das Sprachliche, um in der neuen Sprache anzukommen. Also die pädagogische Begleitung ist eine andere, weil ich nicht instruiere, weil ich nicht vorgebe, weil ich nicht anleite, weil ich nicht bestimme, wie der Marienkäfer gebastelt werden muss und weil ich nicht lauter Kreisgespräche und erwachsenengesteuerte Angebote habe. Aber Stichwort Bedürfnisorientierung, sensitive Responsivität, das wissen wir aus der Forschung schon lange, dass das eh nicht entwicklungsförderlich war. Aber wir müssen die Kinder natürlich in diesen neuen Angeboten, die auch viel mehr die Kindperspektiven berücksichtigen, die Bedürfnisse, was wollen sie, wo wollen sie mitbestimmen, die müssen wir begleiten. Und wir müssen natürlich auch analysieren, was tut den Kindern gut. Und dann müssen wir in Bezug auf Regulation, nicht nur neurodivergente Kinder, manchmal auch lenken, ja, und sagen, ich habe bemerkt, du kommst richtig gut runter in diesen Ruhemodus, wenn du nach Mittagessen in der stillen Zeit erstmal puzzelst, ja? Also was finden, was Spaß macht, aber lenken und eben nicht, ach, renn doch nochmal 3 Runden mit den anderen wilden Jungs durch die Gegend. Das kann dann eben zu mehr Dysregulation führen. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, dass wir uns auch schon anschauen, also das mache ich ja auch in der Begleitung von Kommunen, was sagt denn die internationale Forschung zur Interaktionsqualität, also zu der Tatsache, wie pädagogische Fachkräfte Kinder begleiten sollen. Und das Tolle ist, dass egal, ob ich das die Zweitsprache eines Kindes fördern will, das zu Hause andere Sprachen spricht, egal, ob ich ein neurodivergentes Kind habe, tatsächlich immer das Thema ist, ich muss responsiv sein, muss eben schauen, wo braucht mich das Kind, wo bahne ich etwas an, wo ziehe ich mich auch zurück, ohne zu dominieren. Und da gibt es ja in Deutschland auch Trainings, die Fachkräfte darin unterstützen, ihr Verhalten gegenüber den Kindern entwicklungsförderlich zu gestalten, wie beispielsweise das Heidelberger Interaktionstraining, das im Schwerpunkt erstmal dazu führt, dass beispielsweise Kinder, die Deutsch als Zweitsprache sprechen oder aber auch alle Kinder in der Einrichtung ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterentwickeln können. Wenn wir uns die konkreten Strategien anschauen, die ich in meinem Beitrag dann ja auch beschreibe, zum sprachlosen Kind, Fragezeichen, sehen wir, das ist letztendlich Responsivität, das ist Bedürfnisorientierung. Und ich glaube, wir müssen sehen, dass wir, wenn wir eine hohe Qualität schaffen, durch eine hohe Interaktionsqualität, nicht für jedes Kind ein individuelles Konzept brauchen. Das kriegen wir gar nicht hin unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Aber wir müssen eben sehr sensibel wahrnehmen, was brauchen die Kinder? Kommen die überhaupt also mit anderen Kindern in Kontakt? Und da ist eben heute, finde ich, so das wichtige Thema für mich, eben zu sagen, das kann eben auch aufgrund unterschiedlicher sensorischer Bedürfnisse sein. Weil ich glaube, das ist ein ganz neues Thema für Kitas und das wird zu wenig gesehen.
Absolut, so diese wache Beobachtung, zu sehen, wann braucht es mich, ne? Also so eine Präsenz auch und dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand zu nehmen, um da eine Führung zu haben, die passend ist sozusagen, ne? Ich glaube, das ist echt unglaublich wichtig.
Ja, vielleicht ganz kurz, ja, einen Satz noch dazu. Ja, ein Satz oder zwei Sätze, ganz konkretes Beispiel. Ich habe diese Woche auch eine Beratung gemacht, Eingewöhnungssituation für ein Kind, die ist eineinhalb, die haben keine Ahnung, ob sie neurodivergent ist, wirklich massive Probleme, massiver Trennungsschmerz bei nur kurzen Trennungen. Und ja, da haben wir eben mit dieser sensorischen Perspektive gearbeitet, ja. Und wir haben dann geschaut, dass das Kind quasi eine ganz klare Struktur kriegt, eine ganz klare Vorhersehbarkeit, ja. Also sie kommt an, die Mutter verabschiedet sich, die Mutter sagt, du gehst jetzt in den Morgenkreis, dann liest du mit ein Buch und dann komme ich wieder. Das haben wir eine Woche lang systematisch gemacht, sodass wirklich eine Vorhersehbarkeit entstanden ist. Und siehe da, das Kind hat sich viel besser trennen lassen. Das war also ein sensorisches Problem. Es war zu viel, es war zu unübersichtlich Und das Schreien war dann eben eine Überreizung, eine Panik, eine Stressreaktion. Und ich will eben nur sagen, dass wir eben bei manchen Kindern, nicht bei allen, da wirklich genau auch mitdenken müssen, könnte es ein sensorisches Problem sein, weil, wie du selbst auch gesagt hast, bei herausforderndem Verhalten muss man die Ursachen anschauen. Und wenn die sensorisch bedingt sind, dann komme ich mit anderen Handlungskonzepten nicht weiter. Und das merke ich eben in meiner tagtäglichen Beratungsarbeit.
Ja, ich auch. Ist auf jeden Fall Thema. Vielen Dank dir, Andrea. Ich würde jetzt zum Ende dich einmal noch fragen, was, wenn du jetzt ganz persönlich dir was wünschen könntest, was würdest du dir für Kinder wünschen, die oft als schwierig angesehen werden?
Also, dass wir als erstes auf uns als herausgeforderte Erwachsene schauen und wirklich in den Blick nehmen, welche professionellen Handlungsmöglichkeiten wir haben. Was sind die Ursachen? Und wenn wir die identifiziert haben, was sind konkrete Strategien, die wir ab morgen ausprobieren können, die dann eben förderlich für die Kinder und entlastend für uns sind? Denn in meiner Arbeit mit der Fachpraxis und Studierenden, da gibt es eben nichts Schöneres, als genau das mitzuerleben, dass pädagogische Fachkräfte handlungsfähig werden, dass es sich entspannt und dass die Kinder dann auch wirklich in ihrer Entwicklung gefördert werden. Und ich sehe natürlich auch, das entlastet dann auch die Eltern unglaublich zu wissen, mein Kind ist jetzt hier gut aufgehoben, um nochmal das Beispiel aus der Vorlesung aufzugreifen. Wenn das Kind dann, das wirklich nur 30 Minuten in der Einrichtung sein konnte, wirklich immer besser durch den Tag kommt und wirklich partizipieren kann und Freundschaften findet, das ist ein unglaublich schönes Gefühl, das begleiten und miterleben zu dürfen.
Das war die Folge mit Dr. Andrea Touris. Vielen Dank für diese doch ausführliche Folge. Und ja, Thema Neurodivergenz ist auch einfach kein Randthema und einfach nur ein sehr großes Thema, das hier besprochen wird. Deswegen freue ich mich sehr, dass uns Andrea da so tief mit reingenommen hat. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Andrea, dann sind die Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, findet ihr natürlich auch alle Informationen dazu in den Shownotes. Ihr könnt vorbeischauen auf meiner Webseite lea.wedewart.de oder eben mir eine Mail schreiben an kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de. Ich freue mich wie immer über Sterne, über Bewertungen bei iTunes, bei Spotify, wenn ihr da Feedback schreibt oder auch ich freue mich wirklich über jede Mail, die ihr schreibt und ich immer wieder erfahre, dass euch der Podcast gut hilft, um Inspiration zu bekommen für den Alltag, um euch bestärken zu können, weiterzugehen bei bestimmten Themen. Ich sende euch ganz, ganz liebe Frühlingsgrüße. Wenn ich so rausschaue, sind hier schon die Blumen am Wachsen und die Sonne am Scheinen. Ich freue mich jetzt auf den Frühling und rauszugehen mit neuer Kraft. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.